bin ich eigentlich hier in Afrika.
H-E-I-M-A-T, ja, das heisst Heimat, da wo man mich so gern hat.
Herbert von Karajan.
Herzlich willkommen zu Antenne Baldrian, zweite Folge.
Hallo, hallo.
Mit dem Claudio und
Dominik.
Genau. Heute, unsere Themen heute, ein bisschen mehr Lokalkolorit. Zuerst gehen wir aber mal noch auf Deutschland, wie in der ersten Folge. Es gibt ein kleines Update. Es ist ja gerade SPD-Parteitag am Laufen seit gestern. Und wir werden dort ein kurzes Update geben, was dort gelaufen ist, wie das es läuft mit Koalitionsverhandlungen und so weiter.
Genau, da sind ja eigentlich alle wichtigen Sachen gestern passiert. Wahl vom Parteivorsitzenden plus der GroKo-Entscheid sozusagen. Und man muss sagen, ja, es ist so rausgekommen, wie man es ehrlich können erwarten. Ziemlich mutlos hat man beschlossen, in die Sondierungsgespräche zu gehen. Es gibt dort zwar sehr viele komplizierte Mechanismen, die dort noch dazukommen. So will man nach Sondierungsgespräche noch einen Parteitag abhalten, ob man da wirklich Koalitionsverhandlungen gehen will. Und wenn man dann mal den Vertrag ausgehandelt wird, vermutlich irgendwann, dann soll die Basis noch einmal darüber entscheiden von der SPD.
Genau, das war ja jetzt auch ein Kompromiss gewesen, da ja die Jusos recht Druck gemacht haben. Also die haben das erste Mal einen Antrag noch gestellt für ein generelles Nein zu der GroKo, sind dann mit dem aber nicht durchgekommen und haben dann im Fall von Sondierungen auch noch die Mitglieder befragen. Im Nachhinein, dort hat man dann eigentlich mit dem außerordentlichen Parteitag eine Art Kompromiss gefunden, um auch die No-GroKo-Fraktion ein bisschen zufriedenstellen.
Genau. Aber was problematisch ist natürlich, dass das wirklich ein sehr langwieriger Prozess ist, auch mit einem sehr offenen Ende, weil die Basis, das ist also überhaupt nicht gesagt, dass die dem so einem Koalitionsvertrag werden zustimmen. Und es kann sein, dass in Deutschland so in ein paar Monaten, wenn das alles durchgeht, bis zu dieser Abstimmung, dass es wieder ein Nein gibt von der SPD-Basis und dann steht man wieder mit leeren Händen. Und die Chance, nach meiner Einschätzung, ist die nicht sehr klein.
Ja, ich finde es eigentlich, also jetzt verhandlungstaktisch finde ich es eigentlich auch nicht eine clevere Lösung. Oder auch jetzt eben, wenn man eigentlich in dem Sinne also die Nervosität anschaut, die ja gerade erst in Deutschland sich jetzt dort um irgendwie so ein bisschen die, aber man will ja in dem Sinn intern auch die Partei erneuern. Das ist jetzt auch an dem Parteitag gestern sehr viel zu Wort gekommen. Man will sich eigentlich in dem Sinn wieder neu finden oder Kernkompetenzen irgendwie wieder stärker ins Gewicht legen oder in die Waagschale.
Europa oder was?
Zum Beispiel Europa. Gerechtigkeit sind da sehr viele Grundsatzdiskussionen.
Aber auch schon 100% Gerechtigkeit. Also,
ja, natürlich.
Genau. Ja, also eben, der Herr Schulz ist ja auch wieder gewählt worden. Also von Erneuerung sehe ich da nicht wahnsinnig viel. Auch Generalsekretär ist ein Konservativer und der Vorstand, das sind die Leute, die man kennt. Ja, man kann viel von Erneuerung reden, man muss das halt irgendwann schon mal machen. Und das sehe ich einfach nicht. Mhm. Gerade jetzt eben, wenn es wieder in die Regierung geht, hat man eigentlich auch gar keine Möglichkeit, sich zu erneuern. Weil ja, das ist halt einfach das Daily Business immer am Laufen und ja.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Dilemma, das dort auch ein bisschen zum Vorschein gekommen ist. Eben, man will eigentlich, eben, viele hätten gerne den Neustart, irgendwie die Opposition sich sammeln, sich irgendwie auf sich selber mal konzentrieren können. Also, dort muss man natürlich auch wieder mal sagen, also, ob das dann in einer Oppositionsrolle viel besser vonstatten geht oder ob man sich dann dort halt einfach auch wieder Ja, also ob das die bessere Erneuerungstaktik ist, sei noch dahingestellt. Aber es ist sicher schwieriger, eben in einer GroKo oder in einer Regierungsbeteiligung, wo sie ja jetzt schon oder in den letzten 19 Jahren, glaube ich, 15 Jahren Regierungsbeteiligung
ja,
hatten.
So, ja.
Ja, sicher nicht einfacher.
Also ich würde so wie gehen sagen, in einer Regierungsbeteiligung ist es unmöglich. In der Oppositionsrolle ist es auch nicht einfach so gegeben, aber die Chance wäre wenigstens um. Aber ja, die Situation ist, wie sie ist. Ja, ich denke, also die Führungsspitze die wird alles dafür tun, etwas auszuhandeln, was da von der Basis bestanden hat. Von dem her ist das verhandlungstaktisch gegenüber der Union vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Das letzte Mal hat man das auch schon gemacht mit dem Mitgliederentscheid und das hat eigentlich noch gut funktioniert für die SPD. Man hat so Sachen wie den Mindestlohn können zum Beispiel umsetzen. Ja, man hat über den Basisentscheid einfach einen Druck aufbauen auf die Union. Und die Union ist ja immer noch sehr darauf angewiesen, können eine Regierung zu bilden. Ich meine, die Situation ist immer noch gleich eigentlich. Mhm. Und die werden Kompromisse müssen eingehen, ja. Aber eben, die Regierung kommt frühestens im April, da sagen auch im Mai oder im Juni. Mhm. Und ich weiss nicht, ich bleibe dabei, kann man gerade so gut neu wählen.
Ja, eben, es ist, glaube ich, gut, eben jetzt vielleicht verhandlungstaktisch, das stimmt, ist vielleicht nicht einmal so unclever. Was ich halt nicht riesig clever finde, ist eben, dass man sozusagen wie durch das jetzt noch halt eben monatelang so ein bisschen in dem Limbo innen bleibt. Nee. Von wie geht das jetzt weiter? Also klar, eben, ich meine, das haben wir ja jetzt letzte Woche eigentlich auch schon besprochen, in dem Sinn, eben, es ist ja nicht so, dass es eine handlungsunfähige Regierung jetzt hat. Ich meine, es ist die Regierung ist immer noch handlungsfähig.
Nee.
Und von dem her wird das eigentlich nicht so dramatisch. Es ist, ich weiss halt einfach nicht, eben, ob es für eine SPD, die hat sich jetzt gerade in den letzten paar Wochen und Monaten sehr so ein bisschen kreuz und quer geäussert. Und ob da eben viel mehr Zeit und wieder Mitgliederbefragungen oder Parteitag noch einmal und wieder sich in dem Sinn intern wieder mit sich selber beschäftigen, wie gut das in dieser Partei eigentlich tut.
Ja, ja. Was wir auch noch schön erwähnen, ist eben Martin Schulz, ist wieder gewählt worden mit, glaube ich, 81,9%. Das ist relativ schlecht für deutsche Verhältnisse. Und irgendwann ist es im Februar oder März oder noch 100% gehabt.
Mhm.
Also die Zustimmung zu ihm ist am Bröckeln, aber das ist ja klar nach dem Wahlergebnis und nach seinem Zickzack von der letzten Woche.
Ja.
Die Frage ist, wie er das wieder besser machen will. Gestern hat er es probiert mit Europa. Er fordert die Vereinigten Staaten von Europa ab 2025 und die nicht mitmachen wollen, sollen mal abfahren. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das ankommt, so wie bei gewissen EU-Ländern.
Das wird
ja. Also das ist echt ein bisschen Hanebüchen, ja, finde ich. Aber ja, das müssen Sie selber wissen.
Ja, ich bin auch nicht ganz daraus gekommen, was das hat. Also gerade eben in dem Sinn, wenn man einen Parteitag unter dem Titel von modern und gerecht und wir gehen jetzt, oder wir erneuern uns und wir behandeln uns oder ja, mal mit uns selber oder beschäftigen uns mit uns selber. Wieso denn jetzt da wieder irgendeine Vision von Europa, wo, ehrlich gesagt, ich meine, 2025, das ist ja in 8 Jahren.
Ja.
Also das sind 2 Regierungen, wo die ersten 4 sowieso mit der CDU, CSU werden sein. Das ist einfach total illusorisch und eigentlich auch, eben, gerade auch europapolitisch eigentlich ein schlechtes Signal, würde ich sagen.
Ja, aber das war sicher auch persönlich motiviert von Schulz. Der Schulz, das ist das Einzige, was er noch hat, er ist der grosse Europäer, oder? Das ist so das, mit dem ist er so ein bisschen in die deutsche Politik zurückgekommen, als ehemaliger Parlamentspräsident in Brüssel. Das ist wahrscheinlich eher das Gefühl, er könne nur noch über das Thema irgendwie Punkte in den eigenen Reihen. Oder auch gegen uns in den Medien. Oder weiss ich auch nicht, was der denkt. Dann schaut er wieder Umfragen an und will wieder heimgehen, wenn es nicht gut ist. Und so. Und ja. Ich verstehe ja, den Typ einfach nicht.
Aber dann musst du einfach sagen, er hat den Wahlkampf verpasst. Ich meine, es ist, ja, genau. Es ist halt jetzt nicht Wahlkampf. Oder?
Ja, mal.
Wenn du Neuwahlen willst, dann kannst du das in dem Sinn machen, aber wenn du über...
Ja, er hat gestern für sich Wahlkampf gemacht, dann müsste er gewählt werden, oder?
Ja.
Ja.
Gut, dort muss man aber auch noch ehrlicherweise dazu sagen, dass eigentlich das ganze Präsidium nicht mit Glanzresultat gewählt worden sind. Also ich glaube, Malu Dreyer ist, glaube ich, das beste Resultat gehabt. Mhm. Hat die etwa 96 gehabt?
Oder? Ja, ich glaube, es mit 90, weiß nicht genau.
Mhm. Aber auch sonst war jetzt die Zustimmungsrate dort nicht gerade blendend.
Ja, das zeugt auch ein bisschen von Unzufriedenheit eben von vielen Parteimitgliedern, auch sogar bei den Delegierten. Ja, wenn wir es bei dem belassen, Deutschland.
Ja.
Gut, dann lassen wir noch schnell ein bisschen Musik. Ja, also, jetzt kommen wir zum eigentlich grösseren Thema in der heutigen Folge. Und da geht es um Mobilität. Und es geht vor allem um die Zukunft der Mobilität. Selbstfahrende Autos, Züge, Tram, Bus. Da sind sich eigentlich alle einig, dass das den Verkehr von der Zukunft wird bestimmen und dass der zum grossen Teil von Robotern bestritten wird. Aber auf dem Weg dorthin, da hat man ja ganz viele so Zukunftsszenarien, die man sich da ausmalt, aber da sind noch sehr viele Steine im Weg und das werden wir jetzt auch ein bisschen anschauen. Mal grundsätzlich, von was man da eigentlich redet, es gibt viele verschiedene denkbare Systeme von Automatisierungen, die sind ja heute schon im Einsatz, so sogenannte Assistenzsysteme, zum Beispiel beim Bremsen, beim Parken, Abstandsregeltempomaten. Aber das ist halt nicht das, wo man irgendwann hinkommen will, dass man zum Beispiel einen Film schauen im Auto oder arbeiten oder schlafen oder ja, was auch immer man den gerade machen will. Was auch noch spannend ist, gerade im öffentlichen Verkehr, also in geschlossenen Systemen, zum Beispiel die Bahn am Zürcher Flughafen oder die Metro in Lausanne, die fahren heute schon führerlos. Also es gibt schon so Systeme, die im Einsatz sind. So Bussysteme werden getestet. Ich glaube, die Zeit ist einer unterwegs. So kommt nächstes Jahr einer. Schaffhausen will auch so einen Bus testen. Also das ist am Laufen.
Was haben die eigentlich so, weiss man das, was haben die so für Geschwindigkeit? Also
das weiß ich nicht.
Ah.
Keine Ahnung. Ja, eben, bei diesen Systemen haben wir da eine Studie vom Städteverband mal angeschaut. Die haben vor ein paar Wochen so eine Studie veröffentlicht zu diesem Thema. Natürlich auch mit Fokus auf die Städte vor allem, wo sie davon ausgehen, dass sie besonders betroffen sind. Und die zum Beispiel, die wagen selber auch keine zeitliche Angabe, bis wenn das jetzt kommt. Also man redet immer so in den nächsten 10 Jahren oder ja, in den nächsten 20, 30 Jahren. Dass da wirklich mal einmal die ganze Flotte austauscht ist. Aber ich glaube, das ist relativ unrealistisch, bis das wirklich vollständig gemacht worden ist. Was jetzt so ein bisschen am kommen ist, sind so teilautomatisierte Systeme. Zum Beispiel auf der Autobahn kann man einfach den Blinker rein tun und tut das Auto automatisch die Spur wechseln. So Zeugs ist schon im Einsatz, das ist heute schon möglich. Der nächste Schritt werden sogenannt hochautomatisiert. Dort nennt die Studie das Beispiel der Autobahnchauffeur. Das ist quasi eine Weiterentwicklung von dem Autobahnassistent. Dort muss das System auch nicht dauerhaft überwacht werden. Also heute ist es einfach so, dass du immer die Hand am Steuer haben, auch bei diesen teilautomatisierten Systemen. Und das kannst du dort umgehen. Aber du musst immer noch eingreifen. Du kannst das System muss immer übersteuerbar bleiben vom Fahrer. Aber also der Fahrer muss eigentlich dort hocken und muss auch noch im Griff haben. Aber er muss die ganze Zeit die Hand am Steuer haben, kann vielleicht auch mal ein SMS schreiben oder so.
Also du klinkst dich dann eigentlich wie aus, sobald du auf der Autobahn fahren.
Genau.
Ja.
Genau. Und da gibt es noch einen weiteren Zwischenschritt, limitiert, vollautomatisiert. Da muss ein System nicht mehr überwacht werden. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine Pizza essen. Aber auch dort ist das Eingreifen immer noch möglich. Und der nächste Schritt wäre das vollautomatisierte. Und das ist eigentlich so das Roboterauto, wo man immer davon redet. Man muss nicht mehr eingreifen, der Roboter hat alles im Griff. Man kann im Auto schlafen oder keine Ahnung was machen, arbeiten. Da erhofft man sich natürlich auch. Also man kann auch Pendlerzeiten einsparen und so, oder sinnvoll nutzen. Und es braucht auch keinen Führerschein mehr. Bei allen anderen Systemen sind noch Führerscheine vorgesehen. Bei der dritten und vierten Stufe in angepasster Form. Gut, jetzt kann man fragen, wann wird das umgesetzt? Da hat sich die Studie auch viele Gedanken gemacht. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, oder technologisch wäre ja heute schon eigentlich vieles möglich. Es gibt ja das Google-Auto, wo man fährt, es gibt auch die Tesla-Systeme. Aber halt das Problem sind halt auch viele rechtliche Fragen, oder? Aber auch infrastrukturelle Fragen. Wie tut man sicherstellen, dass das funktioniert? Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel so Signale müssen immer erkannt werden, oder? Wenn irgendwie, wenn es mal schneit und irgendwas ein Stoppschild von einem herabhängenden Ast mit schneebedecktem Ast irgendwie verdeckt ist, dann sieht das Auto natürlich das nicht. Oder? Mhm. Also, ja. Und rechtlich ist zum Beispiel Haftungsfragen. Oder? Wer haftet bei so einem Roboterauto? Heute haftet der Fahrer. Wird es in Zukunft der Hersteller sein von dem Auto? Der Fahrer kann ja das gar nicht beeinflussen. Das sind alles noch ziemlich viele offene Fragen in diesem Bereich.
Auch das Astra, wo
genau
das System betreibt.
Ja, oder zugelassen hat. Das, ja, genau. Eben, das ist auch so ein Punkt, oder? Du bist natürlich völlig abhängig von Entwicklungen auch im Ausland. Da kann die Schweiz nicht selber Regeln erlassen. Man kann natürlich darüber reden, ob man die eigene Software zertifizieren und so. Oder? Oder Software auch selber herstellen, anpasst, aber das wird eigentlich wird das eine internationale Entwicklung sein, wo man dann auch das Recht dementsprechend müsste anpassen.
Du redest ja jetzt eigentlich vor allem über den motorisierten Verkehr,
ja.
Also sozusagen eigentlich Autoverkehr oder E-Auto. Jetzt ist es ja noch erstaunlich, es ist ja eigentlich der ÖV oder sagen wir Schienenverkehr. Dort werden ja eigentlich werden die Technologien in dem Sinn eigentlich viel früher in dem Sinn adaptiert.
Ja. Und jetzt sind auch die Herausforderungen halt nicht so gross. Oder? Das sind geschlossene Systeme, gerade im Schienenverkehr zum Beispiel. Das ist eigentlich kein Problem, dass die automatisiert fahren. Ich meine, es ist heute schon sehr, sehr stark automatisiert in den Lokführerständen. Und die Woche haben die SVB gerade noch einen Test gemacht zwischen Bern und Alten mit einem vollautomatisierten System. Aber dort ist immer noch ein Lokführer drin. Und das ist eben auch noch so eine Frage. Oder? Ich meine, schlussendlich könnte man einen Zug betreiben ohne Personal. Aber akzeptiert das der Fahrgast? Also weißt, akzeptiert er das in dem Zug, wo er vielleicht eine Stunde drin hat, also einfach kein Mensch mehr irgendwie zuständig ist für irgendetwas, was in dem Zug passiert?
Ja, das sind auch Sicherheitsfragen oder oder eine Frage von Sicherheitsgefühl. Ja. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass ja eigentlich die Zukunft der Mobilität, die wird eigentlich ja gleich auf der Straße eigentlich gesehen. Also, auch wenn es jetzt eigentlich eben um automatisierten Verkehr geht, um E-Autos in dem Sinn.
Ja, natürlich, wenn du eine grosse Verteilung hast, dann kommst du nicht am Schloss um. Oder? Sonst, also ich denke, im ÖV wird das schneller kommen, aber das Ziel wird schon ähnlich sein, den gesamten Verkehr automatisiert abzuwickeln. Und das, ja, genau.
Kann man eigentlich den ÖV auch so ein bisschen als Experimentierfeld anschauen?
Ja. Was im ÖV auch noch spannend ist in dieser Studie, ist, dass sie hier da von einem adaptiven ÖV-System reden. Das wäre kein klassisches Liniensystem in der Stadt, sondern dass ein Bus dich und daheim abholen kann. Aber ja, ich meine, das ist so weit weg, oder? das ist noch relativ unrealistisch.
So ein Roboter-Uber.
Genau. Du kannst du, wahrscheinlich kannst du irgendwie mit der App irgendwo sagen, ja, ich bin da und da, und irgendwie das System irgendwie ausrechnen, welcher Bus gerade in der Nähe, in welche Richtung fährt. So. Mhm. Aber ja, wie das konkret aussieht, eben, das ist noch weit, weit weg.
Gut, dann kann man sich auch fragen, ob es in Zukunft überhaupt Sinn macht, überhaupt noch ein Auto zu besitzen, oder? Oder ob das dann eben in dem Sinn, also nicht ein Bus vielleicht ist, aber dass du eigentlich einfach von einem PW abgeholt wirst, oder? Also dass du in dem Sinn eigentlich wie ein Mobilitätsabo hast.
Nein. Ja, das ist eine mögliche Sache, aber ich komme später noch dazu. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass es viel attraktiver wird, ein PW zu haben. Weil es eigentlich viel bequemer ist. Oder? Und das ist quasi ein privater Bus.
Mhm.
Wo man überall kann bestellen, wo man überall kann fahren, ohne dass man irgendetwas für gross machen muss.
Mhm.
Ja. Aber eben, was auch noch wahrscheinlich noch eine Bremse wird sein, auch gerade im ÖV-Bereich, gerade wenn man die SBB zum Beispiel anschaut, wenn so die Beschaffung von neuen Systemen, das ist immer mit sehr, sehr, sehr viel Geld verbunden. Und jetzt haben die SBB gerade ihren grössten Auftrag. Also da wird es endlich geliefert, die Züge nächstes Jahr, die haben 2 Milliarden gekostet und die wird man natürlich nicht in 15 Jahren schon wieder einstampfen. Obwohl ich meine, dass die schon quasi Voraussetzungen hätten, um irgendwann mal automatisiert betrieben zu werden. Also die hätten dort so ein bisschen Voraussetzungen, aber das darf man noch nicht anwenden. Aber eben, das kommt auch dazu, oder? Bis sich so ein System durchsetzt, muss irgendwann schon auch finanzierbar sein, auch für Einzelne, so ein Auto zu kaufen. Und ja.
Mhm.
Gut. Ich habe jetzt mir da noch so ein paar Vor- und Nachteile aufgeschrieben. Also, was man sich davor hofft, was so in der Diskussion ist. Der grosse Vorteil halt ist weniger Unfälle. Das wird immer wieder ins Feld geführt. Der Roboter, der ist viel zuverlässiger als der Mensch. Und darum wird es viel weniger Verkehrstote geben, obwohl es in der Schweiz jetzt schon im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig Verkehrstote gibt. Man hofft sich auch mehr Effizienz. Man erwartet, dass die Roboterautos sich intelligenter bewegen. Und zum Beispiel werden die Abstände auf der Autobahn zwischen den Autos nicht mehr gross müssen sein, wenn alles automatisierte Autos rumfahren. Weil die sich ja, die können auch keine Fehler machen, sozusagen. Denkt man.
Mhm.
Genau, und es hofft sich weniger Staus und auch weniger Energieverbrauch. Eben der Komfort. Autofahren ist nicht mehr anstrengend oder quasi verlorene Zeit. Man muss sich nicht mehr konzentrieren, was auf der Straße passiert. Man muss in der Stadt einen mühsamen Parkplatz suchen. Man kann im Roboterauto wahrscheinlich sagen, ja, ich will dort und dort hin, suchen wir in der nächsten freien Parkplatz. Oder? Ich kann da ein bisschen chillen. Ja. Aber, eben, bis man mal die Vorteile kann nutzen kann, zum Beispiel gerade mit der Kapazitätserweiterung durch weniger Abstand und intelligentes Fahren, das setzt eigentlich wirklich voraus, dass alle Autos automatisiert sind. Weil sobald wieder irgendein Mensch kommt mit seinem Hurenkerl, dann ist wieder eine ganz andere Situation.
Ja, oder? Das macht dann eigentlich wenig Sinn.
Ja, und das ist zum Beispiel ein Nachteil, oder? Etwas, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil ich selber nicht Auto fahre. Es ist eigentlich komisch, dass ich über das Thema rede. Aber ich hoffe auf das automatisierte Auto, dass ich keine Führerschein mehr brauche und einfach einhaken
kann. Aber eben der Marktzugang ist einfach extrem schwierig, weil du musst ja eigentlich mehr oder weniger mit der Infrastruktur, du musst eigentlich den ganzen Markt in dem Sinn schon mal parat stellen, oder? Dass das überhaupt geht. Und die Frage ist dann irgendwie, wo oder eben, wie baust du den Markt auf, wo ist die Schnittstelle zwischen heute und dieser Zukunftsvision?
Ja, und wenn drehst du den Schalter um, oder in welchem Moment, und sagst, jetzt ist es verboten, Auto zu fahren, und das ist ja auch ein grosses Problem, du musst den Leuten verbieten, Auto zu fahren. Und ich kenne genug Leute, die gerne Auto fahren, die sehr stolz für ein Auto sind. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das politisch durchsetzbar ist, aber...
Ja, gut, ich glaube, da sind die Menschen schon auch erziehungsfähig. Ich meine, vielleicht ist das einfach, ja, ich meine, vielleicht ist in 20 Jahren irgendwie das Gefühl von Autofahren ja, so ein völliges Konstrukt, wo irgendwie mal geschichtlich eben in dem so ein Statussymbol war. Vielleicht versteht man das irgendwann gar nicht.
Ja, aber all die TÜV-Fahrer, die am Sonntag ihre Ausfahrtchen machen, also ja, reden wir mal mit denen über das. Vielleicht hätten wir einen so einen Einladen, das wäre jetzt eigentlich noch gut. Wir können ja sogar so jemanden.
Genau.
Gut, es gibt noch viele andere Nachteile. Ich habe viel mehr aufgeschrieben als Vorteile, aber das ist auch spannender.
Bringt noch ein Nachteil.
Immer das Negative zu diskutieren, das macht viel mehr Spass. Nein. Es gibt natürlich auch soziale Nachteile. Sehr viele Leute arbeiten in so Jobs, wo man irgendetwas umtransportiert. Eben gerade Zugbegleiter, Zugführer, Lastwagenchauffeur, irgendwelche Lieferdienste und Zeug und Sachen. Taxifahrer natürlich, Busfahrer. Ja, in dieser Vision vom total automatisierten Verkehr fallen die Jobs weg. Ja, da ist halt immer die Frage, wie, also das ist generell das Problem von der Digitalisierung von der Wirtschaft. Also das ist nicht nur im Mobilitätsbereich, aber auch die stellt sich die Frage, was machen wir mit diesen Leuten? Der Wolfgang Kubicki, deutscher FDP-Politiker, hat auch mal gesagt, ja, die Taxifahrer, die könnten noch der Software für das Taxi programmieren. Das ist natürlich eine super Idee.
Jeder seine eigene Software.
Ja, genau. Nee, die werden irgendwie von Google angestellt, weisst alle. Und einfach umgeschult natürlich, so ein 60-jähriger Taxifahrer, das ist kein Problem. Nein, Spass beiseite. Ironie ist aber nicht gut in so Situationen, wenn man sich nicht ins Gesicht schaut. Die spannende Frage, die ich finde, ich habe mich auch schon ein bisschen mit dem beschäftigt, ist die moralische Frage. Also, da gibt es die grosse Frage, wie sich so ein Auto in einer Unfallsituation verhält. Was?
Das Fahrt davon.
Fahrerflucht, wie programmiert die, das wäre geil. Hey, dort gibt es viele offene Fragen, wie man das regeln will. Das kann man ja eigentlich programmieren, theoretisch. Oder? Du kannst natürlich sagen, das Auto kann zum Beispiel Menschen identifizieren, anhand von der Größe oder whatever. Und kann zum Beispiel erkennen, ja, das ist wahrscheinlich ein Kind oder das ist wahrscheinlich ein Erwachsener. Mhm. Und kann dann in einer Situation, wo es irgendjemandem ausweichen muss, auf der einen Seite, wo man ausweichen kann, ist eine alte Frau und auf der anderen Seite ist ein junges Mädchen. Da könnte natürlich der Roboter sagen, ja, ich überfahre jetzt lieber die alte Frau, die hat ihr Leben gelebt und ich verschone das junge Kind. Theoretisch ist das möglich.
Da muss man den Algorithmus irgendwie mit Entscheidungen
füttern. Ja, und das ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion. Ich habe da mal mit dem Verkehrsexperten von Avenir Suisse geredet, Daniel Müller-Jentsch. Und der fordert, dass man sich mit diesen Fragen konkret auseinandersetzt. Das Vorbild ist hier Deutschland. Die haben im Sommer als erstes Land weltweit so ein paar ethische Grundsätze festgelegt. Die haben so eine ethische Kommission eingesetzt, wo unter anderem ehemalige Bundesverfassungsrichter dabei gewesen sind. Und eben, die legt zum Beispiel fest, dass keine Qualifizierung von Menschen da vorgenommen werden. Also das Beispiel, das ich jetzt vorhin genannt habe, das darf keine Rolle spielen. Und zum Beispiel muss Sachschaden immer im Personenschaden vorgezogen werden. Mhm. Das ist ja noch einleuchtend, oder? Sie sagen aber auch, ja, wenn, also mal grundsätzlich haben sie festgestellt, ja, wenn selbstfahrende Autos zu weniger Unfällen führen, das sei so moralisch geboten, die Autos auch einzusetzen. Oder? Ja, etwa so. Und eben der Müller-Jentsch von Avenir Suisse, der sagt ja, eigentlich bräuchte die Schweiz das auch, es bräuchte da auch so eine nationale Diskussion sozusagen. Und das sind halt wirklich schwierige Entscheidungen, oder? Ich habe das Gefühl, dass das nicht so eine einfache Diskussion wird, weil wenn jetzt heute jemand, ein Angehöriger, stirbt bei einem Verkehrsunfall, dann kann man immer noch sagen, ja, es war Pech oder Schicksal oder so. Und wenn das die Algorithmen entscheiden auf eine Art, weißt, wenn das so Grundlage ist, dann ist das halt eigentlich so wie ein rationaler Entscheid.
Aber du kannst ja auch schon in dem Sinn aber auch sagen, oder dass du halt einen Algorithmus hast, der einfach sagt, ja, eben, das sieht jetzt auch du als Mensch an. Oder irgendwie von ab deren und deren Größe ist es einfach Mensch und dann ist es halt
ja, aber da
in
so
dem Sinn, also Kritikpunkt, einfach Mensch mal.
Mhm. Ja, aber was machst du, wenn du auf der einen Seite vier Leute hast und auf der anderen Seite nur eine Person? Dann nimmst du natürlich eine Person. Weil es ist besser als vier. Das sagt zum Beispiel der Müller-Jentsch. Das müssen wir halt, in Kauf nehmen, oder?
Mhm.
Ist natürlich rational nachvollziehbar, aber ich glaube gleich, dass das als Diskussion schwierig ist.
Ja, ich frage mich einfach, ob das wirklich in dem Sinn, eben in einem Algorithmus irgendwie eine Entscheidungsfindung muss sein, oder ob du das nicht einfach so programmierst, halt, ich will in dem Sinn einfach einen Crash verhindern, oder? Also, und dann du halt, oder du, ich meine, es ist ja dann nicht mehr du, das Auto.
Ja, ja.
Das Auto irgendwie angesehen, ja, eben rechtes Hindernis, links vier Hindernis, ich weiß auch nicht, irgendwo auch kein Hindernis, also ja, ich bremse sicher mal, ich steuere es mal irgendwo durch. Wo irgendwie zu einer höchsten Wahrscheinlichkeit irgendwie kein Crash passiert, oder?
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob das irgendwie dann wie auch so ein bisschen, ist das nicht so eine Vermenschlichung von dieser Technik, dass man eben, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass das sind dann so Entscheidungen, wo das Auto eben in dem Sinne dann moralisch muss handeln.
Ja, aber das ist natürlich alles programmierbar. Und so, wenn es programmierbar ist, es wird auch programmiert. Ich meine, die Art und Weise ist schon so programmiert, eben, dass sie keinen Unfall verursachen.
Mhm.
Und wenn du halt einfach noch einen Schritt weiter gehst, muss der Algorithmus halt irgendwann schon mal entscheiden, welchen Weg nehme ich jetzt, oder? Unter welchen Bedingungen.
Also Minimierung von Kollateralschäden.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall finde ich das eine spannende Frage. Ich weiß auch nicht, eben, man sieht ja in der öffentlichen Diskussion, ich mag mich noch erinnern, wann war das? Ich glaube, so vor etwa eineinhalb Jahren ist mal so ein Tesla-Fahrer irgendwie so unter einem Truck in den USA, der war automatisch unterwegs und der ist unter einem Truck gekommen, weil die Kamera zu tief unten war und der Truck nicht erkannt hat, weil der so hoch war.
Mhm.
Dann hat es mir so die Abdeckung weggenommen, der war da natürlich, oder?
Ja.
Und der Fall ist nachher, also weltweit hat er für Schlagzeilen gesorgt, weil einer, der automatisch unterwegs war, gestorben ist in einem Verkehrsunfall, obwohl jeden Tag wahrscheinlich tausende Leute auf der Welt bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen. Also sieht man einfach, wie misstrauisch man noch ist gegenüber so Technologien. Und das wird ja gerade zum Skandal aufgebauscht, ja. Und so. Und, ja.
Gut, aber viele sind ja auch noch nicht gerade automatisch unterwegs. Oder?
Ja, nein. Aber eben, du siehst, wenn mal einer einen Unfall hat, dann wird die Diskussion anders geführt, als wenn es einen normalen Verkehrsunfall gibt. Ja, das hat man sich eigentlich gewöhnt. Eben, es kann sein, also man gewöhnt sich da wahrscheinlich irgendwann mal dran. Oder? Aber ich glaube, die Transformation, schon nur das bremst die. Du musst eigentlich auch gesellschaftliche Akzeptanz haben dafür. Und die wirst du nicht in jedem Bereich haben.
Mhm.
Auch gerade eben Busfahrer nicht mehr, ich meine.
Ja, gut, das ist sicher auch etwas, das müsste wachsen. Also nee. Das sind ja dann auch... Eben oder auch mit Erlebnissen in dem Sinn, das musst du ja zuerst einmal erlebt haben, um das zu können. Ich meine, sagen wir irgendwie im Flugverkehr hast du das eigentlich heutzutage auch klar. Das ist auch schon, das ist ja schon noch ein Pilot und ein Co-Pilot in dem Sinn, nee. Im Cockpit. Aber ich meine, 99% von der Zeit fliegt das Flugzeug eigentlich selber.
Mhm. Gut, ich habe noch weitere Nachteile. Eben, das habe ich vorhin schon schnell ein bisschen angetönt. Man hofft sich ja Kapazitätsausweitung sozusagen. Die Frage ist eben einfach, ob das automatisiert Autofahren nicht viel zu komfortabel wird. Ich meine, man kann sogar daran denken, dass es Leerfahrten wird geben. Oder zum Beispiel, ich gehe irgendwo in den Ausgang und will nach Hause gehen und tue ich mit meinem Smartphone mein Auto zu mir bestellen. Also das ist alles denkbar.
Mhm.
Das hat der Stadt von Wand auch erwähnt. Oder das würde natürlich, also wenn es so wirklich Leerfahrten würde, das würde alles ad absurdum führen, was man sich da erhofft. Weil die Kapazitäten sind jetzt schon beschränkt und kommen schon in diesem Bereich an ihre Grenzen. Und sie sagen halt, ja, wahrscheinlich muss man das auch verbieten, oder, so Leerfahrten. Dass das eigentlich nicht zugelassen ist. Die Frage ist, wie du das kontrollierst. Ich weiß ja nicht, ob die Autos noch ein Fenster werden haben oder nicht. Oder?
Mhm.
Ja. Aber da kommen wir noch zu einem anderen Thema. Kontrolle. Wenn jetzt im Szenario, wo alles voll automatisiert unterwegs ist, wer tut den Verkehr kontrollieren? Oder? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist, dass es so dezentrale Verkehrsleitzentren gibt, wo dann auch Zugriff haben auf das Auto. Und zum Beispiel, wenn eben, meine Panne gibt es ja immer, oder? Wie es auch bei diesen Autos geht, oder dass irgendetwas nicht funktioniert, dass irgendwann mal eins ableitet. dass man dort vielleicht schnell kann resetten kann oder so von aussen. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Aber dann ist sich natürlich auch gefragt, auch wieder vom Datenschutz und auch von den Missbrauchsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt so ein IS-Terrorist wäre und könnte auch schnell 1000 Autos irgendwie noch im Zeug umfahren, wie ich gerade Lust habe, das klingt noch attraktiv.
Ja,
ja.
Du könntest eine ganze Armee loslassen.
Ja, ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie schnell das wird gehen. Eben, wenn es Leute sagen, so in 10 Jahren, das finde ich absolut hanebüchen, das wird nicht kommen. Aber ja, es ist halt irgendwann mal Zukunft und es ist wahrscheinlich auch richtig so. Man muss sich echt gut überlegen, wie man das macht.
Mhm. Ja. Ich meine, es ist ja dann eben die Frage, ob dann Mobilität eben immer noch so etwas Persönliches, auch Freiheitliches ist, was ja eben, ich meine, das Auto, das ist ja immer noch eben ein grosses Symbol von Freiheit und von ich setze mir sozusagen A und B selber, wenn ich von A nach B fahre. Was vielleicht in der Schweiz ein bisschen weniger der Fall ist, da bei uns halt der ÖV-Anteil einigermaßen noch hoch ist, was Pendlerströme und so weiter anbelangt. Also natürlich immer noch viel kleiner als der motorisierte Verkehr.
Mhm.
Aber ja, eben, das sind dann sicher auch so Diskussionen oder Veränderungen, die es wird geben. Eigentlich hätte ich dort das Gefühl, müssen wir doch eben wenn schon, eben wenn du jetzt von Solarfahrten redest zum Beispiel, wäre es doch eigentlich sinnvoller, eben wenn du so eine Art eben wie Mobility oder wie irgendwie so Leih-Velo-System hast, wo halt einfach Autos in der Straße rumstehen, oder?
Ja, aber eben.
Oder du dann höchstens eine Leerfahrt hättest, wenn du irgendwo, ja, ich weiß auch nicht wo, im hintersten abgelegensten Tal irgendwo hockst oder und irgendwie unbedingt das Auto brauchst.
Ja, ich, also eben.
Aber ja, ist ein bisschen Science Fiction alles.
Ja, eben, bis zur Gesellschaft so weit hast du das zu akzeptieren, das wird noch 30 Jahre abziehen gehen.
Mhm.
Also wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber es ist spannend.
Ich glaube auch. Ja, mal im Auto. Ja, vielleicht lebt man dann mal im Auto.
Nein, danke.
Ich und mein Auto.
Ja, genau. Ja, gibt es noch etwas zu sagen?
E-Auto? Nein.
Nicht. Gut. Machen wir schnell ein Päuseli.
Ein Übergang oder eine Pause? Päuseli.
Päuseli.
Gut.
Bis gleich.
Say what?
Deutschland kaputt gemacht. Das ist in der Geschichte einmalig.
Einmalig. So, dann kommen wir vom E-Auto zum E-Commerce. Ich möchte hier natürlich noch eine schöne Überleitung. Eben, Verkehr. Das erste Mal kann man ja Verkehr eigentlich auch, oder ist generell eigentlich ein raumplanerisches Thema, ein raumplanerisches Problem, wie wir, oder auch ein gesellschaftliches Thema, wie wir jetzt vorher gerade gehört haben. Und ist ja eigentlich auch immer ein bisschen Symptom und gleichzeitig eigentlich auch Treiber von Entwicklungen im Siedlungsraum. Hängt eigentlich immer zusammen oder ist eigentlich sehr verzahnt. Dort wollte ich noch kurz auf eine Studie vom Amt für Raumentwicklung eingehen. Vor allem bezogen auf Agglomerationen. Dort ist eigentlich auch...
Was für ein Amt für Raumentwicklung? Vom Kanton Luzern?
Nein, vom Bund.
Vom Bund? Das ist das Bundesamt für Raumentwicklung.
Bundesamt für Raumentwicklung.
Da genau sein.
Danke für die Korrektur. eben, Agglomerationen sind halt raumplanerische Hotspots. Dem sind das Wirtschaftswachstum, konzentriert sich in der Schweiz vor allem auf Ballungsräume, hat natürlich auch mit unserer Dienstleistungsgesellschaft vor allem zu tun. Gewerbeflächen werden auch viel eigentlich von den Zentren mittlerweile auch in die Peripherie umgelegt, weil man dort halt auch mehr Platz hat, um in dem Sinn Hubs zu bauen und Dienstleistungszentren.
Du meinst Hubs?
Hubs. Hubs, Hubs. Und auch ein grosser Punkt, was halt auch ist das Bevölkerungswachstum, ist eigentlich in den Aglos deutlich am grössten. Es ist, also generell im urbanen Raum ist die Bevölkerung in der, zwischen 1980 und 2010 um 22% gestiegen. In den Agglomerationsgemeinden erwartet man ein Wachstum von 25%.
Ist das wegen der Ausländer?
Auch. Also wegen der Geburtenrate kann es nicht sein. Ja, es ist halt Verstädterung, Zuwachs, ja, Migration.
Mhm.
Unser Bevölkerungswachstum, also ja, basiert eigentlich auch hauptsächlich auf Migration. Genau. Dann eigentlich, was wir da heute jetzt auch als aktuelles Beispiel haben wollen, ist die Mall of Switzerland in Ebiken. Um das kurz zu erklären, was das überhaupt ist, da auch nicht alle Hörer gerade aus dem Raum Luzern kommen.
Welche Hörer?
Die 18. Treue Hörer.
Fans, meinst
du? Genau.
Die Community.
Ja, Mall of Switzerland, das beschäftigt eigentlich da den Raum Luzern schon recht lang. Das ist etwa 2002 ist das als Ebi Square mal lanciert wurde.
Oh ja.
Ich glaube, das Wort können auch nicht mehr alle. ja, das hat mal Schindler AG eigentlich lanciert, da ihnen auch das Land gehört hat. Und haben das Land eigentlich mal zur Verfügung gestellt, um eigentlich so Einkaufszentren und also auch Erlebniszentren. Man hat dort dann eigentlich auch mal noch von einem Erlebnisbad geredet, von Hotelanlagen, von Wohnflächen, Gewerbe und Shopping und so weiter. Ist dazu mal politisch heftig umstritten noch gewesen, wegen dem Mehrverkehr.
Was?
Ist das grosse Thema gewesen. Ist jetzt auch bei der Eröffnung von der Mall of Switzerland wieder Thema gewesen. Ja, da halt gerade Agglomerationsgemeinden und auch eben generell in dem Sinne eigentlich so ein bisschen Zentren, die Stadtzentren und ja, in dem Sinne auch am Verkehr leiden, profitieren, aber auch leiden.
Ich muss natürlich auch sagen, als Ebiken verkehrstechnisch schon lange ein Spezialfall ist.
Das ist es.
Wird ja auch Amplikon genannt, weil es sehr mühsam ist, durch Ebiken durchzufahren. Und es ist auch ein grusiges Dorf, weil dort gerade so eine riesige Hauptstrasse mitten durch das Dorf durchgeht, wo sehr stark befahren ist. Also das sind auch keine neuen Probleme, die Ebiken hat. Die haben sich jetzt eigentlich noch neu dazugeholt.
Genau, ja. Das ist eigentlich das Paradebeispiel von einer Agglomerationsgemeinde.
Nein.
Viel Verkehr, in dem Sinne eben auch ein Hotspot, liegt so ein bisschen auf dieser Achse Luzern-Zug-Zürich, wo viel Entwicklungspotenzial hat. Um noch zurückzukommen eben da auf die Geschichte. 2005 ist dann eigentlich mal die kantonale Zustimmung zum Autozubringen Rundtal. Das war dann eigentlich auch noch so ein Meilenstein gewesen.
Autobahn, ja.
Was habe ich gesagt?
Auto.
Autozubringer. Autobahnzubringer. Das ist dann auch 2011 ist dann das fertiggestellt worden. Die NZZ hat 2012 gemeint, jetzt ist eigentlich das grösste Hindernis ausgeräumt.
Für die Mall.
Für die Mall.
Die NZZ?
Genau.
Aha, ja, ich weiss wer.
Ja, dort ist dann auch die Baubewilligung erteilt worden, die kantonale. Und genau, ist dann auch, es hat dann auch noch eine kommunale Abstimmung gegeben. Das ist eigentlich recht knapp angenommen worden von der Ebiker Stimmbevölkerung. Aber ja, dort ist dann eigentlich grünes Licht gegeben worden. Gut, auf die ganzen Besitztümer und wie das gegangen ist, da wollen wir eigentlich gar nicht gross eingehen. Es hat auch noch Investorengruppen gegeben, die dann wieder abgesprungen sind. Wegen dem hat sich das auch wieder verlängert. Heute ist eigentlich die Mall im Besitz vom Abu Dhabi Investment Authority. Das ist eigentlich der Staatsfonds von Abu Dhabi. Mhm. Dem gehört das jetzt. Und die haben das eigentlich auch aufgezogen. Jetzt in 5 Jahren Bauzeit ist das jetzt gemacht worden. Wieso wir das eigentlich jetzt als Beispiel bringen, ist vor allem eben zum über Raumplanung reden, was das eigentlich heisst. Es ist dort dann eigentlich auch die grossen Herausforderungen sind halt eigentlich auch, dass wir ja in dem Sinn viele geografische Verflechtungen mittlerweile haben, dass sich eigentlich die Lebensrealität vielfach ja eigentlich in der institutionellen Realität dann eigentlich nicht mehr ganz abbildet. Also eigentlich die Gemeinde- und Kantonsstrukturen, die bilden in dem Sinne nicht mehr die abgeschlossenen Lebensräume von den Leuten ein. Dort hat man natürlich eigentlich viele Überschneidungen. Dort ist es auch, noch laut dem Bericht vom Bundesamt für Raumentwicklung, ist eigentlich auch ein steigender Bedarf an so, sogenannter vertikaler Zusammenarbeit, also von Bund, Kanton und Gemeinden in dem Sinne angebracht, was auch jetzt eigentlich mehr forciert wird. Und auch horizontaler Zusammenarbeit, das werden eigentlich so von Nachbargemeinden, verschiedene Institutionen, die eigentlich auf dem gleichen Level agieren.
Es gibt ja auch ein nationales Raumplanungsgesetz, soviel ich weiss, oder? Mhm. Das ist noch nicht so wahnsinnig alt.
Genau.
Also das Neue.
Genau. Und dann, eben, wie das dann gegangen ist, wir haben jetzt eigentlich die Situation, eben, dass die Mall eröffnet worden ist. Und das ist jetzt auch eigentlich recht gleichzeitig, ist jetzt auch der Herbst das Verkehrskonzept Luzern-Ost präsentiert worden vom Luzerner Regierungsrat. Dort geht es eigentlich darum, in dem Gebiet Rhontal eigentlich ein Verkehrskonzept in dem Sinn zu machen mit verschiedensten Massnahmen. Die eine ist zum Beispiel die Verlängerung von einer Buslinie 1, die würde dann eigentlich bis auf Ebiken führen. Man will auch einen
also bis zu der Mall vor allem. Oder?
Genau. Mhm. Ja, also die Mall, die kommen wir dann noch drauf, die bildet eigentlich einen grossen Teil oder ist ein grosser Treiber von dem ganzen Verkehrskonzept. Auch ein Bestandteil von dem Konzept wäre ein Bushub, wo man am Bahnhof Ebiken würde machen, wo da, glaube ich, 6 neue Buslinien dann würden in dem Sinn enden oder abgehen. Plus natürlich die S-Bahn und auch noch eine Anpassung und Erneuerung von der Kantonsstrasse 17. Das ist so ein die 1 bis 2-spurige Kantonsstrasse, die eigentlich durch ganz Ebiken fährt. Also die quasi Autobahn. Ja. Genau. Was jetzt da eigentlich vor allem auffällt, ist eben, sie haben da letzte also es waren eigentlich mehrere PKs. Man hat eigentlich auch schon mal eingeräumt, dass eigentlich für so grössere, also für so die grössten Verkaufstage in dem Sinn Verkehrssystem gar nicht ausgebaut sind für das. Also das, dass in dem Sinne auch nicht wird länger. Man hat dort eigentlich auch schon klar gemacht, dass eben die Kantonsstrasse 17 auch nicht ausgebaut wird. Also man hat in dem Sinne auch nicht den nötigen Platz, um jetzt da irgendwie grossartig auszubauen. Was natürlich ein Thema ist, ist die Spange Nord, sagen wir dem.
Ja.
Genau.
Das soll der...
Aber gut, das geht noch mindestens 18 Jahre, bis das eigentlich gemacht wird.
Was ist das genau? Das wäre so von Ebiken auf Litau sozusagen. Also dort, nein, die Spange Nord wäre dort im Spital durch eine Riesenstrasse, die bis Meijerstrasse und auf Ebiken ausgebaut wird.
Genau. Aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik.
Mhm.
Also der Tenor war ein bisschen, eben, man hat das Möglichste gemacht, aber die nötigen Verkehrsmassnahmen, die liegen, also man liegt da eigentlich noch 3 Jahre zurück, wo man vielleicht kann davon ausgehen kann, wenn es ein Politiker sagt, dann sind es vielleicht 10.
Ja, da muss auch noch abgestimmt werden und alles Mögliche.
Genau.
Also gerade bei dieser Spangenort, die ist auch sehr umstritten, weil halt das Quartier dort im Spital, aber die haben natürlich nicht gross Lust, dass dort so eine, wie soll man dem sagen, eine grosse Strasse kommt, wo sehr viel Verkehr wird durchgehen. Aber das ist jetzt eigentlich ein ruhiges Quartier, mehr oder weniger, wo es gerade zur Stosszeiten...
Wird auch zu einem Ebiken werden.
Genau. Und natürlich müssen da viele Häuser abgerissen werden. Ja.
Mhm. Genau. Ja, und eben, ich meine, der Mehrverkehr von der Mall of Switzerland ist immer noch eigentlich ein grosses Politikum, eigentlich auch jetzt noch. Das ist auch der Grund, wieso nicht ganz eine Mehrheit, aber ein grosser Teil auch von der Ebiker Bevölkerung eigentlich dort auch gegen die Mall war. Weil also das ist ein Gebiet, das eigentlich auch heute schon unter sehr viel Verkehr leidet, auch sehr viele Pendlerstaus hat. Und so weiter. Das Ding ist jetzt, man will, oder das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Tenor, was eigentlich auch noch lustig war, ist eigentlich, dass all diesen PKs auch immer der Sprecher von der Mall of Switzerland rum war. Also das ist anscheinend wirklich ein grosser Treiber von dieser politischen Arbeit, was jetzt Verkehrspolitik hier anbelangt.
Mhm.
Und aber man ist überzeugt davon, dass man eigentlich einen Grossteil vom Mehrverkehr, wo man anscheinend also prognostiziert, dass der um 30% wird zunehmen. Wir erwarten, dass eigentlich das Bevölkerungswachstum um 30% zunimmt und auch der Verkehr um 30% dementsprechend wird zunehmen in dem Raum Luzern-Ost-Rundtal.
Aber ist das logisch, weil dort mal es hat so mehr Verkehr gegeben als anhand vom Bevölkerungswachstum, oder?
Das ist eben nicht ganz logisch. Also erstens einmal, eben, also das ist mal der erste Teil, dass man eigentlich das Gefühl, also gut, das sind halt einfach mal Prognosen. Die kann man irgendwie, erstellen.
In der Mall hat es ja so neuartige italienische Möbelhäuser, habe ich gelesen.
Aha.
Wo es in der Schweiz noch nicht gegeben, und dann geht man dann mit der verlängerten Linie 1 einen Küchentisch oder einen Esstisch holen. So muss man das so vorstellen.
Also gerade die ganze Küche richtig.
Genau.
Ja, wir wollten auch, aber wir haben eigentlich das Gefühl, dass eigentlich die ganze Mal, dass die Leute eigentlich vor allem mit dem ÖV werden kommen. Sie wollen auch, das Ziel ist laut Robert Küng vom Regierungsrat Luzern, eben, dass ein Grossteil des Mehrverkehrs eigentlich über den öffentlichen Verkehr abgewickelt wird. Dort muss man aber auch dazu sagen, dass man auch auf Druck vom VCS hat man da eigentlich ein Fahrtenmodell eingerichtet für die Mall. Wir reden hier von maximal 3 Millionen Ein- und Ausfahrten, die pro Jahr in dem Sinne genehmigt sein oder erlaubt sein. Was aber, wenn man eigentlich mal die Verkehrszählungen im Rundtal, also von der Kantonsstrasse 17 anschaut, das ist noch 2009 hat man dort noch 8,15 Millionen Autos gezählt. Wenn man das mal extrapoliert auf heute mit der Bevölkerungszunahme von 10%, wenn das stimmt mit dem Verkehr, dass der dementsprechend zunimmt, kann man etwa von 9 Millionen Autos oder Fahrten ausgehen.
Dann komme ich nicht ganz aus. Die 3 Millionen, die sind nur für die Mall.
Das ist nur die Mall. Das okay. ist, also, sprich, das sind eigentlich ist das einfach 1,5 Millionen Autos reinfahren, 1,5 Millionen Autos rausfahren.
Und wie kontrolliert
das? Sprich, das sind jeweils eigentlich 2 Fahrten. Das kannst du mit...
Kannst du zählen dort beim Ausgang vom Parking?
Genau, so. Ja. Okay. Also das zu zählen ist eigentlich nicht das Problem. Was mir einfach schleierhaft bleibt, ist, dass eigentlich die 3 Millionen Fahrten ja schon ein Drittel sind vom heutigen Verkehrsaufkommen, was eigentlich etwa diesen 30% Verkehrswachstum entspricht.
Also sind wir wieder 30%, sehr gut.
Also gut, es ist ja so, dass eigentlich schweizweit ist eigentlich der motorisierte Personenverkehr macht 3/4 aus vom ganzen Verkehr. Sprich, man kann eigentlich davon ausgehen, dass mit diesen 3 Millionen Fahrten eigentlich schon 3/4 vom ganzen Mehrverkehr sowieso Autos ausmachen. Mhm. Also, ich meine, die Annahme, oder eben, ich meine, wenn dann der Regierungsrat sagt, irgendwie, ja, wir wetten gern, dass das dann irgendwie den ÖV übernimmt, muss ich einfach sagen, irgendwie geht das einfach nicht mit den 3 Millionen, wenn man, wenn in dem Sinn eigentlich schon ein Drittel mehr Autos erlaubst, wie es heute gibt, dann geht das nicht ganz auf. Kommt noch dazu, dass eigentlich im Pilatusmarkt Kriens, das ist auch noch so ein Shoppingcenter in der Agglo Luzern, hat man das Fahrtenmodell auch schon angewendet, auch mit diesen 3 Millionen Fahrten. Die sind jetzt seit einem Jahr, ich glaube letztes Jahr haben sie die schon überschritten. Mhm. Und wir haben jetzt eigentlich vom Kantonsgefühl, dort bräuchte es eigentlich keine Massnahmen. Eben, obwohl man das versprochen hat.
Das ist ja wieder
genau die gleiche Diskussion gewesen.
Das ist ja wie mit den alpenquerenden Lastwagen, wo man ja auch mal beschränken wollte, 650'000 und das ist ja nie erreicht worden. Oder? Mhm. Eben, was macht man, wenn man es nicht erreicht? Also wenn man es übersteigt, was ist die Konsequenz? Wenn man irgendwie im Oktober keine Autos mehr reinlassen, das macht ja niemand. Oder?
Ja.
Das sind eigentlich irgendwelche Richtwerte, wo, wenn die überschritten werden, ja, da ist es halt einfach so.
Mhm.
Ja. Schön.
Ja, das ist dann halt eine Art Volksberuhigung.
Ja, genau. VCS-Beruhigung.
Genau. Ja, und eben, ich meine, eben, Spangenort, Bypass und so weiter, über das muss man, also in dem Sinn, in Bezug auf die Mall, muss man sowieso nicht über das reden.
Wenn wir über das reden, dann könnten wir auch über den Tiefbahnhof reden.
Zum Beispiel, ja. Genau. Also, eben, es kommt dann halt einfach die Frage auf, inwiefern, ich meine, es ist schon, oder es kommt ein bisschen der Eindruck, dass eben eigentlich die Behörden vor allem einfach reagieren und in dem Sinne nicht agieren, was meiner Meinung nach eigentlich nicht der Sinn wäre von raumplanerischer Arbeit, die eine Behörde eigentlich sollte machen.
Und das Ding ist natürlich auch, dass die Politik die Mall immer unbedingt will, oder?
Mhm.
Wir hoffen auf die Wertschöpfung, Arbeitsplätze, pipapo.
Mhm. Ja, aber es ist eigentlich völlig lächerlich. Ich meine, ich finde es verständlich, wenn du, also Raumplanung darf auch in dem Sinne auch mal eine Reaktion sein auf wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie von der Hand zu weisen. Das darf es auch mal sein, aber es ist eigentlich völlig lächerlich, wenn du anhand von einem Einkaufszentrum in dem Sinn dein ÖV ausbauen und das noch mit dem begründet ist. Weil ein Einkaufszentrum ist einfach ein Automagnet und das wird es auch bleiben.
Ja.
Also ausser aus dem Einkaufszentrum wird mal etwas ganz anderes, aber...
Was?
Ja, das ist noch so ein bisschen... da kann man noch auch so ein bisschen über die Zukunft von diesen Malls reden.
Ich bin ja Fan von Malls, obwohl ich noch nie einer war.
Ich bin nicht so Fan.
Ich wollte mir das mal anschauen. Ich stelle mir das relativ gestört vor, aber ja.
Genau.
Du bist aber ja mal gewesen, erzähl mal, wie war es?
In der Mall?
Du bist nicht Klavier spielen, oder?
Nein, leider nicht. Ja, nein, ich war eigentlich noch kurz dort drin. Ich habe noch kurz verloren.
Hast du wieder rausgefunden?
Ich habe eigentlich nur 2 Kilo Kaktusherden kaufen. Habe ich den auch gefunden, im Endeffekt.
Und wo bist du gegangen? Mit dem ÖV?
Nein, natürlich mit dem Auto.
Und bist du wieder rausgekommen?
Ja, sie haben mich dann doch wieder rausgekommen. Also ich muss sagen, ich bin dann nicht zu einer Stosszeit gegangen oder... Ich bin auch nicht an den Eröffnungstag gegangen. Genau. Aber eben, dort muss man auch noch... Es wird ja auch, das ist ja jetzt auch sehr viel in den Medien gewesen, mit der Mall-Eröffnung, eben, macht das überhaupt Sinn? Ist das irgendwie... Ist das nicht total... antizyklisch oder eigentlich in einer Entwicklung entgegengesetzt? Ja, wo eigentlich in dem Sinn gar nicht Sinn macht. Geht da eigentlich um einen Rückgang von der Detailhandelsumsätze in der Schweiz oder auch generell über eine Entwicklung von Shoppingcenters oder Malls, eigentlich auch global. Dort sieht man eigentlich auch eine Entwicklung, dass die immer mehr unter Druck kommen, in dem Sinne auch ganz neue Konzepte müssen fahren. Man geht dort dann auch mehr auf Erlebnis Welt weg eigentlich von Läden, weg auch von, also der Klassiker ist ja eigentlich auch Kleider und Schuhe, das ist eigentlich mal so ein bisschen das grosse Shopping-Steckenpferd ist ja eigentlich Mode. Dort zeichnet sich eigentlich der grösste Rückgang ab, was Detailhandelsumsätze anbelangt. Ja, also in der Schweiz, das ist natürlich auch noch ein kleiner Spezialfall. Da halt eben bei der Schweiz, also zum einen ist sicher mal die Finanzkrise ein Grund gewesen, dass halt weniger Konsum stattgefunden hat. Dann auch der Eurokurs, wo das sehr, sehr stark unter Druck gesetzt hat. Dann als Symptom halt vom starken Franken, grösseren Einkaufstourismus.
Oder online eben gerade Kleider.
Online-Handel ist ein Riesenfeld mit extrem grossen Wachstumsmargen.
Hat ja auch schon ein Traditionsunternehmen gelüpft mit Vögeln. Also die sind ja von einer italienischen Kette gekauft worden. Andere sind auch unter Druck. Genau. Gerade in dem Kleidermarkt.
Ja, und das Ding ist, dass eigentlich eben, gerade Einkaufstourismus, dort hat man jetzt auch gemerkt, dass das zwar jetzt auch leicht zurückgegangen ist, aber eigentlich nicht, also die Tendenz ist eigentlich nicht gross negativ, dass jetzt die Leute wieder in der Schweiz einkaufen. Also ich glaube, dort hat halt, ja, kann man auch sagen, es war vielleicht wie auch eine Art Tabubruch gewesen mal. Man hat sich jetzt das, in dem Sinn halt mal das Verhalten auch geändert und wird das auch... Ich glaube nicht, dass das in dem Sinn wieder wird zurückgehen wird. Also, wir haben jetzt halt gemerkt, dass das in dem Sinn noch einfach und angenehm geht.
Ja.
Plus eben der Onlinehandel, der gerade in der Schweiz noch sicher noch nicht in dem Sinn das Dach erreicht hat.
Nein.
Wo noch grosses Potenzial hat. Dort ist natürlich auch so, dass das macht auch nicht Halt vor Grenzen.
Jetzt kommt Amazon neu in die Schweiz. Das wird brutal.
Ja. Also gut, jetzt hier zum Beispiel die Statistik. Ich meine, Zalando ist zum Beispiel eben im Kleidergeschäft ein grosser Player. Der wird natürlich dann schon als Schweizer Anbieter in der Statistik gehandelt.
Ja, ja.
Aber eben auch heute schon. Also man hat 2015 ist schon, also eigentlich ein Drittel vom ganzen Onlinehandel sind ausländische Anbieter gewesen. Wo sonst, sonst jetzt im Detailhandel ist es ein Zehntel, wo ins Ausland geht. Aber online ist dort schon bei 33% in etwa. Das sind eigentlich Entwicklungen, wo meiner Meinung nach sicher nicht werden zurückgehen.
Ja, man kann sich auch die Frage stellen, ist das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Also, will man die Entwicklung wieder umdrehen? Ich meine, das letzte Mal schon schnell angeschnitten mit diesen Dorfläden. Muss man da irgendwie ein bisschen Heimatschutz betreiben oder soll man da einfach, den, wie man so schön sagt, den Markt spielen?
Ja gut, also man wird ja den Markt sowieso spielen. Ich glaube nicht, dass das in dem Sinn aufzuhalten ist. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist, dass dort dann eigentlich auch bei der Entwicklung so Food und Non-Food eigentlich ein riesen Unterschied ist. Also, es gibt da zwar so Optimisten, die das Gefühl haben, eben, dass eigentlich der ganze Food-Bereich dort einfach ein bisschen nachhinkt und in dem Sinne ähnliche Prozentsätze werden haben mit eben Online-Handel und Heimlieferservice in dem Sinn. Aber es gibt auch sehr viele Studien, die eigentlich sagen, dass eigentlich der soziale Aspekt oder vielleicht auch die Wichtigkeit, wo vielleicht auch Vertrauen zum Beispiel auch spielt im Food-Bereich, in dem Sinn gar nicht daran hindert, dass dort online oder andere Formate in dem Sinn halt werden übernehmen.
Also ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ich glaube, Migros habe ich mal so eine Bestellung gemacht. Und also das ist einfach auch noch nicht bequem. Ich meine, da kannst du irgendein Zeitfenster auswählen, wenn der kommt, irgendwie am Samstagmorgen. Dann musst du halt dort sein und das entgegennehmen und so. Du musst auch einen gewissen Mindestbetrag haben, ich glaube 100 Stutz oder so. Ja. Und dann sind die Liefergebühren immer noch relativ hoch, ich glaube so gegen 10 Stutz. Und dann geht es immer weiter runter, wenn du mehr als die einkaufst. Und du hast auch nicht das ganze Sortiment. Ja. Du hast zum Beispiel viel günstigere Sachen, Budgetprodukte und so. Ja, also das ist auch noch nicht so ausgebaut. Und ich weiß ja nicht. Ich meine, ich bin so ein Typ, ich brauche das Soziale überhaupt nicht. Ich liebe die huren Self-Payment-Stationen, weil da kann ich echt meinen Podcast lassen, reingehen und wieder rauslaufen, ohne dass ich jemanden rauskomme und Tschüss sagen. Ja,
Ich sehe das schon ein bisschen anders. Also ich meine, gerade beim Essen einkaufen, ich finde, das macht schon... Ich meine, ich sehe es auch zum Beispiel, ich meine Essensmärkte, das ist auch... Ich meine, das ist auch ein Phänomen, gut, das ist vielleicht auch ein städtisches Phänomen, aber ich meine, das ist eigentlich nicht tot zu kriegen. Und wenn man in dem Sinne halt auf den Markt geht, merkt man auch wieso, weil das ist viel Interaktion, das ist auch eigentlich so ein bisschen, man kann es schon fast ein bisschen als Wellness anschauen. Ja, da man halt irgendwie noch Lebensmittel anlängen will, da man noch irgendwie auch was selber entscheiden, welche Gurken oder welche Herdöpfel wollte ich jetzt heimnehmen und welches Rüebli wollte ich heimnehmen und so weiter.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, das komplett online zu erledigen. Weil es mir schon immer zu mühsam ist, du musst eine gewisse Menge einkaufen, musst es auch irgendwo können lagern und so. Es ist halt schon bequemer, wenn du so alle zwei Tage mal irgendwo kannst in eine Coop einlaufen oder in eine Migros. Aber ich meine jetzt, so wegen Vertrauen, vertraust du in den Migros, oder? Also, ich vertraue den Migros schon, aber es ist nicht speziell. Ich habe jetzt nicht eine Beziehung zu den Migros. Und so eine Sentimentale oder irgendetwas. Oder?
Aha, nein, Sentimentale nicht, aber so ein Qualitätsvertrauen habe ich schon.
Nein, gut, das stimmt schon.
Und ich glaube, das brauchst du ja auch. Also du... Ich meine, ja, es ist nicht das Gleiche, wie wenn du was kaufst.
Irgendeine
Tasse, die kannst du einfach wegrühren, wenn sie kaputt ist. Irgendwie Essen macht die entweder gesund oder halt nicht gesund. Das ist so ein bisschen etwas anderes. Ja. Was vielleicht auch noch so ein bisschen Thema Erlebnis, Thema irgendwie Interaktion. Das war auch so ein grosses Ding, habe ich kurz vorher schon erwähnt, eben, dass man eigentlich auch bei diesen Malls eigentlich viel weniger eben eigentlich auf den Detailhandel setzen will, sondern eben mehr auf das Erlebnis, mehr auf öffentliche Räume schaffen, Erlebnisräume schaffen, Interaktion mit dem Kunden und so weiter. Ich frage mich dort dann einfach ein bisschen, also ob das einfach wenn man da mal so einen Shopping-Markt, Shopping-Center-Marktreport, der kommt jedes Jahr raus. von der Schweiz. Interessant. Das liest sich alles eigentlich recht nervös. Also man ist sich da im Klaren, dass man eigentlich in den nächsten 5 Jahren erwartet, dass 25% von der Ladeflächen leer stehen. Man setzt ja auch mittlerweile mehr auf Gastronomie. Man ist sich auch klar, dass das einmal wird an eine Grenze stoßen. Ja, ich frage mich.
Kinos und so Zeug, oder? Wie der Mal hat es irgendwie 9 Kinos.
Mhm.
Und dann wollen sie so eine Surfwelle machen.
Ja, so gut, wobei, also ich meine, Kino, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht gerade der absolute Hyperwachstumsmarkt.
Ja, das stimmt auch wieder, ja. Aber gut, ja, die Jungen gehen schon noch gerne ins Kino.
Ja.
So, wenn sie gerne daten und so.
Genau. Aber ja, da fragt man sich so ein bisschen, eben, wo wollen die mal überhaupt hin? Und ich meine, ist das auch Aufgabe von so, ja, in dem Sinn, eben öffentlicher Raum schaffen in so geschlossenen Universen?
Nein.
Ja, bin ich in dem Sinn skeptisch, ob man das noch will.
Ja, offenbar hat man es. Also, ich meine, die ist schon überrennt worden, die Mal.
Mhm.
Und ich wollte ja auch gehen.
Ja, aber ja, wenn man die raumplanerische Kompetenz hier anschaut, wo man vielleicht hat, ja, vielleicht überlegt das auch lieber in der Privaten. Ja, wäre natürlich dann, aus meiner Meinung, gut, da bin ich auch noch eher so ein bisschen Etatist, meiner Meinung nicht so zu erstreben.
Mhm.
Genau. Aber ja, jetzt haben wir sie.
Und sie geht auch nicht mehr weg.
Genau. Kaufen jetzt nur noch online.
Ja, das mache ich sowieso.
Genau. Ja.
Ja. Haben wir noch etwas zu diesem Thema?
Weiß nicht. Ich nicht.
Ich auch nicht. Dann kommen wir zu einem beliebten Segment.
Oh ja, oh ja.
Bist schon nervös, oder was?
Total.
Volle Vorfreude. Also, dann kommen wir jetzt zum Sport.
Regt mich auf, die dummen Hurenruhe. Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissbolle.
Es ist doch eine Frechheit, was der pfeift.
Dynamo! Hey, wir sind nicht bei Dynamo Dresden, sondern wir sind beim Volleyball, 2. Liga Damen, Region Nord-Ostschweiz. Da hat es am letzten Wochenende spektakuläre Partien gegeben. Wir sind hier schon relativ weit vorgeschritten in der Saison. Sind schon 7 bis 8 Runden gespielt, wie das immer so ist bei Amateurligen. Es ist die Anzahl Spiele meistens nicht immer gleich.
Ah, eigentlich jetzt noch ein bisschen hinterher.
Ja, ja, dann mussten sie auch verschieben, weil es hoch war und so. Weißt du, das, ja.
nicht so einen straffen Kalender wie bei der FIFA.
Darum ist auch die Tabelle noch mit Vorsicht zu geniessen. Da wird am Schluss wird abgerechnet, wie überall. Gut, genau, eben, Region Nord-Ostschweiz. Ich weiß auch, letztes Mal haben wir schon Ostschweiz gehabt, ein bisschen blöd. Aber ich habe eigentlich die Ostschweiz noch gerne.
Ja.
Und vor allem der Leader ist eigentlich wirklich nicht der Ostschweizer. Gut, ja. Der Smash Winterthur 1 heisst der Verein.
Smash?
Smash Winterthur, ja, die Namen sind ziemlich geil.
Also ein bisschen veramerikanisiert.
Nein.
Pinguine, Tiger und so.
Mein Lieblingsteam kommt da.
Okay.
Smash Winterthur gegen Schaffhausen 1. Die haben 3-2 gewonnen. Also es sind immer Sätze natürlich.
Mhm.
Der Volley Toggenburg gegen Volley Amriswil. Das ist 1-3 ausgegangen für Amriswil. Und der Andwil Arneck, der Tabellenletzte, hat gegen Uzwil 0-3 Klatschen kassiert. Und Kanti Schaffhausen 2 hat gegen Adorf 3-1 gewonnen. Und der, meine Favoriten haben leider auch verloren. Die Appenzeller Bären sind mit 2-3 geschlagen worden daheim. Vom STV St. Gallen. Genau, und dann hat Adolf und Schaffhausen, die haben innerhalb von, Schaffhausen 3 Tage und Adorf 2 Tage, die haben dann noch einmal gegeneinander gespielt. Zwei Tage später. Ich weiß auch nicht wieso, das ist ganz komisch.
Hat es gepasst?
Ja, wahrscheinlich, ja. Und da hat sich Schaffhausen mit 3-2 durchgesetzt in Adorf.
Ja.
In der Tabelle führt klar das Smash Winterthur. Mit 18 Punkten aus 7 Spielen, also ist eine Niederlage. Vor Kanti Schaffhausen 2 mit 16 Punkten. Dann KJS Schaffhausen 1 mit 15 Punkten. Adorf 3 mit 12 Punkten. St. Gallen mit 11 Punkten auf dem 5. Dann die Favoriten Tappenzeller Bären auf dem 6. mit ebenfalls 11 Punkten. Uzwil mit 10 Punkten auf dem 7. Hammerswil auf Platz 8 mit 7 Punkten. Volley Toggenburg 5 Punkte auf dem 2. Platz und akut abstiegsbedroht Andwil Arneck 2 mit nur 3 Punkten aus 7 Spielen. Ein Sieg, 6 Niederlagen. Erst 5 Sätze gewonnen, 18 verloren. Das sieht nicht gut aus in dieser Saison.
Ja, sie sind nicht ganz on fire.
Vielleicht müssen wir dort mit der Trainerentlassung einen neuen Impuls setzen.
Ja, der reicht einfach die Spielerinnen.
Ja, ich glaube auch, sie spielen gegen ihn.
Aber ja. Da habe ich das richtig verstanden. Da kann man in Schaffhausen kann man da heisse Derbys
genießen. Wahrscheinlich auf verschiedenen Stufen, weil in dieser Liga ist zum Beispiel Kanti Schaffhausen 2.
Also gibt Kanti und was? KJS?
KJS 1.
Aha.
Genau. Ich weiss nicht, was KJS ist. Es könnte auch kantonale Justizstrafvollzuganstalt sein. Nein, ich weiss nicht.
Frauengefängnis.
Ja, und die duelliert sich natürlich um Platz 2 im Moment, aber sie könnten auch noch Winterthur aufholen.
Ui.
Also das ist, ja. Das wird ein heisser Volleyball-Frühling in Schaffhausen.
Mhm.
Genau, und dann, es geht natürlich noch weiter mit der nächsten Runde. Ich habe hier das Bild vor mir.
Vorschau.
Vorschau, heute Abend schon geht es los. Volley Toggenburg gegen Tappenzeller Bären. Mhm. Die Bären natürlich ein bisschen unter Druck.
Tappenzeller Biber.
Ja, vielleicht sind die in der Rittlinie, ich weiß nicht. Genau, heute Abend um 8:30 Uhr, dann morgen Morgen um 11 Uhr Kanti Schaffhausen gegen Andwil Arneck. Das sollte Formsache sein für, wo sind sie jetzt schon wieder?
Gegen
Tabellenletzte. Dann Volley Uzwil gegen Smash Winterthur morgen um 4 Uhr und dann noch Amriswil gegen St. Gallen am 5 Uhr. Das war es vom Sport.
So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld in die Schweiz überwiesen. Ich schaue Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert.
Unsere Verlierer-Rubrik News ABC.
Yes.
Wir sind nach dem A, kommen wir zum B. Klingt vernünftig. Und einen kleinen bekannteren Titel haben wir ausgewählt, nach kurzer Suche, und zwar die Basler Zeitung. Sehr umstrittene Zeitung, aber ja.
Und wie immer im News. Auch nur News.
Ja, ja. Und wahrscheinlich ist das jetzt sogar eine Tagesanzeigengeschichte, das weiß ich nicht einmal so ganz. Weil die haben ja so eine Kooperation mit dem Tagi Newsnetz. Aber ja, die oberste Geschichte ist, das sind die erfolgreichsten Tweets der Schweiz. Und es geht darum...
ein bisschen leichte Kost.
Ja, ja, etwas unterhaltsam, aber so ein bisschen, wie sagt man dem? Listicles? Nein, eine Liste. Wir hätten gerne Listen heutzutage.
Listicles?
Die 9 geilsten Sonnenbrände, die du je gesehen hast oder so.
Ja. Yeah.
Und da sind es eben die erfolgreichsten Tweets. Ja.
Das gehen wir die einfach mal durch, oder?
Ja, zuerst mal schauen, wie man das gemessen hat. Da geht es um die meisten Interaktionen, also zum Beispiel Likes und Retweets. Und wie da der Autor schreibt, zeigt das in der banalen Alltagsbeobachtungen.
Ich sag auch.
Das ist ja
sehr... Nein, das sind die ganz wichtigen News. Jetzt kommt eigentlich die ganz schwere Kost.
Also auf Platz 10 ist der Roger Federer und er hat getwittert zum Göpsig vom FC Basel. Die haben 3-0 gewonnen, glaube ich, gegen Sion, wenn man das recht ist. Und der Tweet hat 100 Antworten, 504 Retweets und 3450 Likes.
Das ist geil.
Musst du Platz 9 machen?
Ja. Das Problem heutzutage mit Twitter ist eigentlich, dass man generell eh nur noch Fotos tweetet.
Ist das das Problem?
Oder die, ja, da eigentlich, jetzt für einen Podcast wäre es eigentlich schöner, wenn es ein paar schöne Sprüche hat. 9. Platz, ein Nilpferd in der Schweiz? Fragezeichen, fragt der Mark Ashley-Mann. At the Ashley.
The Ashley.
Nilpferd in der Schweiz. Ja, wieder ein Bild.
Was sieht man jetzt?
Ein Bahn. Wie nennt man das schon wieder? Nicht eine Schwelle. Ein Bahn.
Was ist das eine Schwelle?
Ist das eine Schwelle?
Ich glaube schon.
Ja, die Teile, die früher aus Holz waren, jetzt aus Beton.
Aha.
Als Nilpferd angemalt.
Ist es wirklich ein Nilpferd? Sind Nilpferde rosarot?
So produziert man heutzutage Online-Hypes.
2780 Likes. Genau. Das ist nicht schlecht.
Ich will irgendetwas fetteln. Es geht viral.
Genau.
Gut, Platz 8.
Platz 8 haben wir etwas Tierisches. Und zwar schon wieder ein Bild. Man sieht viel Schaf und einen schwarzen Hund, der zwischendrin rausschaut. Er sieht, als würde der Hund verdrückt werden. Und Jürg Vollmer schreibt da, wer den Hirtenhund, haben sie gesagt, ist ein easy Job, haben sie gesagt, auf der Wiese rumfläzen, haben sie gesagt. Ja, 3046 Likes. Der Platz 7.
Platz 7. Mama hat keine Zeit.
Was ist der Name?
Natürlich wieder ein Bild, ja. Also das ist die Person. Was schreibt sie? Ich glaube, jetzt habe ich in Sachen Gender Marketing alles gesehen. Es geht da um WC Frisch. WC Stein. Eigentlich eines für den Mann, eines für die Frau.
Obwohl sie das natürlich hineininterpretiert. Das
steht ja, eines in Blau, eines in Rosa.
Ja. Das steht aber nie als für Frau oder für
Mann. In den Sorten WC-Püppchen oder Sprengmeister.
Sprengmeister ist schon ein reiner WC-Kontext.
Limitiert jedisch.
Gut, dann
ja.
Platz 6 haben wir Explosion im AKW Flamanville. Gerade mal auf der Karte nachgeschaut, wo das ist. Und nun kommt mir ein Verdacht. Und dazu sind Asterix-Bilder getwittert. Es wäre gut, dass Kraftwerk ist und das ist in Aremoriga, wie der Kenner weiss. Mhm. Das ist dort, wo das Dorf ist vom Asterix. Haha.
Wow. Wirklich. Das ist über Humorniveau auf Twitter. Ja, Platz 5. Wieder ein Witz, wegen der Zeichenanzahl, die verdoppelt worden ist, von 140 auf 280.
Hat es viel Witz gegeben?
Ja, da schreibt der Manuel Nägeli. Hat gewundert. Guten Morgen,
Gwundrig.
280 Zeichen. Inhaltsverzeichnis, Einleitung, zweitens Inhalt, das Fazit, Danksagung. Einleitend, lieben Tweet, wünsche ich euch allen einen guten Morgen. Zweitens Inhalt, guten Morgen miteinander. Fazit, danke sagen. Tolle Sache, danke fürs Mitlesen und die Aufmerksamkeit. Ja.
Ja.
Hat der gewohnt sich wieder mal einen rausgelassen. Unglaublich.
Auf Platz 4, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das
kann ich noch nie lachen. Nicht einmal schmunzeln.
Ich lache immer. Platz 4 haben wir, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, wieso das so erfolgreich ist. Es geht offenbar um eine koreanische Girl Group, die in Bern war.
Mhm.
Und es sind zwei Bilder dazu, aber ja, wahrscheinlich sind das
K-Pop.
Fans aus Korea, die das geliked haben. Hashtag I love Bern. Hashtag verliebt in die Schweiz. Das würde ich nie verstehen, so etwas. Gut, Platz 3.
Ja. Platz 3 von der Frau Wansas. Wansas. Wo wollte er überhaupt an, der Tweet? Jeder Keks wurde angebissen. Die einzige Zeugin ist 2 Jahre alt, mit Kekskrümeln übersät und hat nichts gesehen. Wird auch eine Mami gewesen. Der Fall bleibt ungelöst. Okay. Ja, auch Mamis twittern.
Also da hofft man schon schnell auf...
Ich denke, es einfach nicht gescheisst zu tun.
Auf die Schenkel. Das ist schon mega lustig.
Ja.
Ja, Platz 2, jetzt wieder mal eine Person, die wir kennt, Heidi Brugger, Komikerin, ich weiß nicht, wie man dem sonst soll sagen. Sie hat twittert, Journalist, Doppelpunkt, weiss es so als Frau in der Comedy-Szene, ich, Doppelpunkt, weiss es so als Mann, wenn man einem keine schlauen, wenn einem keine schlauen Fragen einfallen.
Ja. Yeah.
Jupp.
Mhm.
Und dann... Trommelwirbel.
Platz Nummer 1. Emma Roth schreibt, nach 2 Jahren ist klar, dass die Flüchtlinge im Dorf unsere Werte nicht teilen. Sie grüßen auf der Straße immer noch alle freundlich.
Das sagt viel über Twitter aus, wie, wie das Medium funktioniert, dass der so viele Likes hat.
Ja, und einfach etwas über Flüchtlinge tweeten.
Ja. Genau. Das ist mutig und gut für unser Land.
Genau.
Ja gut, dann sind wir am Ende von der glorreichen 2. Ausgabe von Antenne.
Haben wir schon Balder, Twitter?
Ja? Nein, noch nicht. Aber ja.
Unbedingt, aber Twitter, ja, was meinst, merke ich da.
Die 18
da müssen wir machen.
Da musst du riesig.
Ja, du musst einfach...
ich bin ja privat schon auf Twitter. Ich finde das
echt mit drin sein.
Es kommt eben darauf an, wem man folgt. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende bei Twitter.
Ja. Ja. Ach, wenn ich schon das Twitter-Feuerwerk hier anschaue, dann entgeht mir etwas.
Es gibt Besseres. Es gibt wirklich Besseres. Vor allem auch viel News. Und
ja.
Genau. Wir sind am Ende vom News ABC und damit am Ende von der Sendung. Es ist ein bisschen länger geworden heute.
Mhm. Wir werden jetzt immer länger.
Ja, bis wir bei 10 Stunden sind. Nein.
Irgendeine schalten wir einfach nicht mehr ab.
Genau. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser gekommen als das letzte Mal. Ja, wir sind immer noch am Ausprobieren und werden das weitermachen.
In der Findungsphase.
Ja, wenn aber irgendjemand
etwas zu melden hat. Besser, hoffentlich.
Ja, das weiß ich nicht. Das hören wir dann nachhören. Obwohl, ich lasse es nicht gerne nachher, aber ja. Man muss ja ein bisschen schauen, was man gemacht hat.
Könnt ihr uns bewerten. Oder ein Mail schreiben. Mit Anregungen.
Genau. Mailadresse wäre antennebaldrian@gmail.com. Alles zusammen. Und die findet ihr auch in den Shownotes. Gut. Dann gibt es für euch noch einmal genau den Jingle. Um ein bisschen oben runterzukommen nach dem Feuerwerk. Ja. Schönes Wochenende, gute Zeit.
Tag zusammen.
Tschüss zusammen.